eine gute Vorlage für unseren nächsten Impuls. Hans-Hermann Pompe, wie bleiben wir in veränderten Zeiten lebendig? Und ich darf auch, bevor es losgeht, ein paar Fragen stellen.
Hier also oder da?
Das ist egal, glaube ich. Also Blitzfragen und Blitzantwort.
Ah, okay. Ja.
Wann hast du dich zuletzt so richtig lebendig gefühlt?
Wenn meine Enkeltochter auf mich zutobt und erwartet völlige Aufmerksamkeit. Und am liebsten, wenn sie an mir rumturnen kann.
Was bringt dich so richtig auf die Palme?
Langeweile.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Was langweilt dich?
Wenn jemand predigt und bringt weder eine Geschichte, noch einen Witz, noch eine Lebenserfahrung, sondern nur Richtigkeiten.
Von welcher Person lernst du gerade am meisten?
Es sind mehrere. Ich lerne von meinem Doktorvater, Ralf Kunz in Zürich, sehr viel, weil es ein kreativer Mensch ist und sehr uneitel und sehr zurückhaltend.
Womit kann man dich glücklich machen?
Wenn eine Veranstaltung ausfällt, die ich zugesagt habe, nein. Nein.
Vielen Dank. Wir werden nach dem Beitrag die Gelegenheit haben, mit Hans-Hermann Pompe ins Gespräch zu kommen. Und dazu seid ihr herzlich eingeladen, beizutragen. Ihr könnt auf Slido unter Fragen und Antworten eure Fragen, Gedanken, Anregungen posten. Und wir werden das dann mit ins Gespräch hineinnehmen. Jetzt aber lebendig in veränderten Zeiten, worauf es geistlich und praktisch ankommt.
Nimmst du das mit runter? Ja. Irgendwer hat mir meinen Ablauf geklaut hier oben. Okay. Worauf es geistlich und praktisch ankommt. Ich nehme Sie mit ins Rheinland mit dem nächsten Bild. Eigentlich müsste es jetzt funktionieren, weil wir haben die Batterien getauscht. Ah, nee. Jetzt. Sollte weitergehen. So, ja, es funktioniert. Im Jahr 2004 hat sich die Stadt Köln, Millionenstadt, eine neue Attraktion zugelegt. Sie hatten endlich auch einen schiefen Turm, nicht nur Pisa. Köln baut eine U-Bahn, baut auch schon ein paar Jahre dran und kostet auch mehr als vorher, wie das bei uns so üblich ist. Und in Köln hat ein Kollege gespottet, der Kölner ist, sagt man, woanders baut man in 20 Meter Tiefe, in Köln bauen wir einfach in 10 Meter Tiefe, ist ein bisschen billiger. Plötzlich neigt sich der Turm einer katholischen Kirche in der Südstadt gefährlich. Und ich finde, das ist ein sprechendes Bild. Die Gesellschaft verändert sich in hohem Tempo. Und sie bringt damit die Kirche in eine Schieflage, ob die Kirche das will oder nicht. Der Kollege erzählte mir, ich weiß nicht, ob das eine Wanderlegende ist, dass dort eine Ordensschwester nachts aufwachte, weil der Feuermelder sich meldete. Und sie rannte in die Kirche, kein Rauch, kein Feuer, und ging dann in den Gang zwischen Kirche und Turm und sah plötzlich über sich den Himmel an einer Stelle, wo er nicht sein durfte. Also ein Spalt. Und das ist für die Kirchenkrise natürlich eine Steilvorlage. Die Kirche kommt in Schieflage. Der Auslöser liegt außerhalb der Kirche. Die gesellschaftliche Veränderung hat spürbare Auswirkungen. Die ratlose Kirche ruft den Staat um Hilfe. Kirche aus der Balance, Kirche in der Krise. Aber eben auch der Himmel zeigt sich in der Krise. Ist doch was, oder? Reaktion und Veränderung kann man nicht mehr aufschieben. Wenn das Ding umkippt, sind mehrere Häuser und Menschenleben in Gefahr. Es müssen also ganz andere Wege eingeschlagen werden. Für mich das Positive an der Krise, Kirche im Neustart, Kirche in Bewegung. Nun ist allerdings nicht jede Aktion, jede Hektik, jede Bewegung sinnvoll. Ich nehme Sie mit zu den Ameisen. Ameisen treten gut organisiert und erfolgreich auf. Sie bilden Staaten mit klaren Aufgabenteilungen für alle Individuen. Bist du Arbeiter, Arbeiterin oder Königin, ist alles klar geregelt. Sie kommen mit unterschiedlichen Klimazonen und Umgebungen klar, sind fast in allen Erdteilen. Ameisen haben in unseren Breiten einen guten Ruf als Waldpolizei. Übrigens biblisch auch. Als gutes Musterbeispiel für Fleiß, für Konzentration und Erfolg. Und so Menschen wie mir, den Faulen und Langschläfern, werden sie oft als Vorbild für Vorsorge und Ertrag empfohlen, nachzulesen im Buch der Sprüche. Jetzt gibt es eine Unterart, die Treiberameisen, Wanderameisen, englisch Army Ants, also Kriegerameisen könnte man sagen. Die haben sich so spezialisiert, sie organisieren die Jagd auf Beute sehr effektiv in großen Gruppen, die bis zu Hunderttausende von Ameisen umfassen können. Die haben gar keinen Bau, die bewegen sich dauernd. Und wie bewegen sich die einzelnen Ameisen? Folgen den Pheromonen ihrer Vorgänger, also den Duftspuren. Die rennen wie so eine Kolonne da die ganze Zeit, bis sie irgend so einen Käfer finden und der Arme ist dann innerhalb weniger Minuten verzehrt. Jetzt passiert Folgendes. Es kann ab und zu passieren, dass es eine Überkreuzung dieser Duftspuren, dieser Pheromone gibt. Und je mehr Ameisen dieser Duftspur folgen, desto mehr überträgt sich das Verhalten auf andere und dann entsteht eine Ameisenmühle. Also ein Strudel, ein Kreislauf von Ameisen, und die können in diesen Ameisenmühlen bis zum Erschöpfungstod weiterlaufen. Die kommen dann nicht mehr raus. Sie können im Internet Aufnahmen dieses seltsamen Verhaltens finden, wenn Sie mal unter Ant Mill oder Ant Circle oder Death Spiral gucken. Ich habe Ihnen mein Foto mitgebracht. Was ist da ein bizarres Verhalten? Man folgt einfach den Vorgängern blind. Man schließt sich den Signalen oder dem Verhalten anderer einfach an und ist sich dabei selber auf der Spur. Es herrscht eine hektische Aktivität, also die sind nicht faul, sondern sie sind völlig hektisch, aber sie bedrehen sich nur noch im Kreis, sie sind gefangen in einer Bewegung, die wirklich irgendwann in tödlicher Erschöpfung enden kann. Dann verkehrt sich der große Vorteil dieser gemeinsam agierenden Art in einen tödlichen Nachteil. Die Gruppe macht sich selber zum Ziel. Jetzt denken Sie gerne im Stillen, die Kirche macht sich selber zum Ziel. Die Kirche ist nur noch dabei, sich selber zu folgen. Was ist doch ein bizarres Verhalten. Menschen sind keine Ameisen. Wir müssen weder Instinkten folgen, noch Pheromonen, selbst wenn Sie ein Parfüm auflegen, wo Pheromone drin sein sollen. Ich würde dem nicht trauen. Aber wir kennen den Anschluss an das allzu Vertraute sehr gut. Wir machen viel zu oft einfach weiter wie bisher, zum Beispiel, weil alle es so machen. Der Herdentrieb nennen wir das. Der Anschluss an die Mehrheit, das ist ein weit verbreitetes menschliches Verhalten. Ist auch kein Wunder, das wirkt sicher. Damit hat man doch bisher Erfolg gehabt. Und sich anhalten lassen und sich neu orientieren oder endlich mal abweichen oder die Richtung wechseln oder umkehren, irgendwie macht das doch Mühe. Bekannte Wege, die locken mit vertrauten Signalen. Neue Wege signalisieren Unsicherheit oder Gefahr. Die machen Mühe und Arbeit, die könnten ja als Sackgasse enden. Also, wo gehen wir hin? In den letzten 12 Jahren bin ich bundesweit in Pfarrkonventen gewesen, in Synoden, in Zukunftswerkstätten, in Deutschland vor allen Dingen, aber auch in Österreich und auch in der Schweiz. Und eine Reaktion habe ich gemerkt, die ist bei den meisten flächendeckend. Und es ist egal, welche Mentalität herrscht, welche Theologie, welche Frömmigkeit oder welches Bekenntnis. Ich komme in den Saal rein und merke bei Haupt- wie Ehrenamtlichen in den Gesichtern: Lieber Referent, wir kennen dich nicht, aber eine große Bitte haben wir. Bitte sag uns nicht noch etwas, was wir auch noch tun sollen. Wir haben schon mehr als genug mit dem laufenden Geschäft zu tun, das steht uns bis hier, bis an unsere Grenzen. Und da ist irgendwas gekippt, da stecken viele in der Falle von Müdigkeit oder Resignation oder Überarbeitung. Ich weiß nicht, kennen Sie das in Österreich auch, in den Gremien? Und das ist schwer, aus dieser Erschöpfungsspirale rauszutreten. Es ist schwer, den Sinn und den Wert der laufenden Arbeit so zu hinterfragen, dass wieder etwas Innovatives rauskommt oder etwas Sabbatliches, etwas Feierndes oder etwas Verheißungsorientiertes. Dann scheinen die Kreisläufe des Alltags viel zu schwer und zu stark und die Anforderungen. Es gibt diesen bösen Satz, ich weiß nicht, ob der von Mark Twain ist, wird ihm meistens, als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir die Anstrengungen. Meine Vermutung innerkirchlich gilt, je mehr Krise, desto mehr Papiere. Das müssen Sie alles lesen als Gemeindevertreter, ne? Und die werden immer länger. Desto mehr Meinungen, desto mehr Ausschüsse, das sind wir auch gut, desto mehr Erregung, desto mehr Posts, desto mehr Kritik und Hektik. Kann man Erschöpfungskreisläufe eigentlich unterbrechen? Ich glaube ja, unbedingt, weil wir Menschen nicht einer uns bindenden Pheromonsteuerung unterliegen. Wir können aus den Kreislaufen von Wiederholung oder Erschöpfung aussteigen. Wir können übrigens auch in Sackgassen wenden. Kennen Sie Ihren Navi? Wenn möglich, bitte wenden. Wenn Sie auf der Autobahn fahren, das ist schwierig. Aber sonst geht das doch. Wir können Überholtes zurücklassen. Wir können immer wieder neu beginnen, vor Ort, in Gemeinden, bei Einzelnen. Da braucht es eine offene, geistlich wache Einstellung, um festgelaufene Verhaltensmuster zu verlassen. Wie kann man Erschöpfungskreisläufe oder Gewohnheitskreisläufe unterbrechen? Ich nenne Ihnen drei Sachen, die dafür wichtig sind. Das eine ist, jetzt komm. Hanna, ich brauche wieder einen Klick. Danke. Wir müssen lernen, Irritationen zu begrüßen, statt sich darüber zu ärgern. Vielleicht haben Sie schon mal diesen Schlüsselsatz aus einer gruppendynamischen Methode gehört, Störungen haben Vorrang. Man kann Störungen natürlich ignorieren, aber ich habe zum Beispiel gelernt als Pfarrer, du kannst nicht gegen ein schreiendes Baby anpredigen. Das Baby gewinnt immer. Also, oder der Soziologe Niklas Luhmann hat das sogar positiv gesagt, Irritation ist kostbar. Meistens stört es mich und ich will das lernen. Irritation evangelisch verstehen heißt, danke für Widerspruch. Danke für deinen Widerstand, weil er möglicherweise mich vor etwas bewahrt, was nicht gut wäre. Danke für dieses Gegenargument, das habe ich noch nicht bedacht. Nicht alle, aber manche Irritationen können sogar ein leiser Einwurf des Heiligen Geistes sein. Denken Sie mal an Apostelgeschichte 16, da wird geschildert, dass Paulus weitermachen will in Kleinasien, der heutigen Türkei, und das nächste normale Ziel ist Norden, Richtung Schwarzes Meer, Pontus. Und der Heilige Geist steht da nur geheimnisvoll, lässt es nicht zu. Keine Ahnung warum. Vielleicht gab es keine Reisemöglichkeit oder denn kein Geld oder waren Klimawandel oder was weiß ich. Und er wird immer weiter nach Westen gedrängt. Und erst als er in der Hafenstadt ist, nach Wochen wahrscheinlich, erkennt er, warum Gottes Geist das nicht zugelassen hat, weil dann im Traum ein Europäer ihm erscheint und sagt, komm da rüber auf diesen barbaren Erdteil, ja, und hilf uns. Und ohne diesen Traum wären wir möglicherweise gar keine Christen. Ja. Oder Irritation könnte auch aus Erschöpfung zu neuem Vertrauen führen. Denken Sie an Elia, der völlig frustriert in der Höhle, in der Wüste liegt und sagt, lieber Gott, ich bin der letzte Mohikaner. Ja. Und Gott sagt, nee, komm mal raus vor die Höhle. Und dann ist es nicht die Power und das Feuer und das Erdbeben, sondern das leise Wehen des Heiligen Geistes. Deshalb müssen Irritationen begrüßt werden. Sind nicht alle von Gott. Sind da nicht alle richtig. Ich muss sie also prüfen auf ihren Wahrheitsgehalt. Aber wenn, dann könnte es hilfreich sein, sie anzunehmen. Das zweite wäre, dass wir Wahrheit trainieren. Es gibt, weiß nicht, ob es das in Österreich auch gibt, in Deutschland gibt es sogar eine DIN-Norm für Krisenkommunikation, das ist unglaublich. Wir sind auf alles vorbereitet, nur wir kommen mit der Krise nicht klar. Aber wir haben schon mal eine Norm, eine Industrienorm, die DIN-Norm 17091. Aber jetzt ist geistliche Krise, lässt sich nicht mit einer Industrienorm handhaben. Geistliches Krisenmanagement braucht eine Wachheit, die Zeichen der Zeit wahrzunehmen und zu deuten und es müht sich, das leise Reden des Heiligen Geistes zu hören. Jesus hat Krisenbilder benutzt, um das Reich kommendes Reiches Gottes auch anzudeuten. Krise wäre zum Beispiel, dass Feuer allzu Gewohntes einfach verbrennen kann. Lukas 12. Oder eine Sturmflut kommt und prüft das bisher Gebaute, ob es standfest ist oder nicht. Matthäus 7. Oder eine Umkehr, die lebensnotwendig ist, damit man nicht untergeht. Matthäus 11. Oder der Bräutigam kommt völlig unerwartet. Gut, wenn du vorbereitet bist, Matthäus 25. Paulus sagt mal in 1. Korinther 3, dass Gottes Zukunft, der ultimative Krisentest ist. Zukunftsfähig ist, was unser Pflanzen und Begießen ernst nimmt, das ist unser Job, aber das Gedeihen von Gott erwartet. Oder, wenn Sie ein Baubild wollen, fragen Sie den Gerald mal, der kennt sich da besser aus, sagt, das entscheidende Fundament ist Christus. Und das, was ihr drauf baut, das wird von Gott auch getestet. Also überlegt euch gut, was und wie ihr auf diesem Christus-Fundament baut. Und das Dritte ist, wir müssen Verheißungen lernen. Da steht es schon an, Verheißungen uns orientieren. Dass wir aus den Kreisläufen rausbrechen können. Das Reich Gottes verschwendet das Wort Gottes. Wir müssen es nicht knausern. Das ist die Schlüsselressource der Kirche. Für alle Felder, auf denen sie arbeiten. Für alle Kulturen, in denen sie unterwegs sind. Ich vermute, auch innerhalb Österreichs sind die Kulturen in den Bundesländern schon sehr unterschiedlich. Jedenfalls in Deutschland ist das so. Friesland ist ganz anders als Rheinland. Und Bayern ist ganz anders als Mecklenburg. In den Lebenswelten der Menschen, ja, gehen Sie mal in eine Rave-Kultur oder in so eine Spießbürger-Kultur. Ich habe auch was davon. Oder eine Generation, ja. Der Sämann sät einfach und wartet ab und überlässt das Wachsen und Gedeihen Gott. Der kann vorher nicht rechnen und planen, wo der Meister Ertrag zu erwarten ist. Die Frucht bleibt in Gottes Hand eine geheimnisvolle Wirkung des Wortes Gottes. Aber die Verheißung sagt, es soll nicht leer zurückkommen. Sät einfach und wartet ab. Das verschafft uns eine andere Sicht auf unsere Wirklichkeit. Das ist ein wunderbarer Gedanke meines Freundes Burkhard Krause, der war Superintendent in Hannover. Der hat mal geschrieben, wer nur sieht, was da ist, sieht zu wenig. Der Glaube sieht mehr. Er nimmt die Wirklichkeit von Gottes Möglichkeiten her wahr. Das, was ist, unter Gottes Perspektive sehen. Und dann kriegen wir sowas wie einen Wirklichkeitsgewinn, einen Realitätszuwachs. Das unterscheidet Christen Menschen von vielen anderen. Frucht und Wirkung bleiben Gottes Verheißung, aber Vertrauen und Ausstreuen des Evangeliums, verschwenderisch in Wort und Tat, das bleibt unsere Verantwortung. Ich habe mir Ihnen die drei Irritationen auf eine Folie zusammen gemacht. Sie können sich das gerne fotografieren, wir werden das jetzt nicht besprechen. Und ich möchte mit Ihnen jetzt, habe ich noch Zeit? Ja, noch eine Blume in den Blick nehmen. Wenn Sie Gärtner oder Gärtnerin sind, dann kennen Sie die. Wahrscheinlich ist es Ihr Feind. Schauen wir mal weiter. Eine Folie weiter. Gibt es den auch in Österreich? Nicht ganz so schlimm wie Giersch, aber sehr viel fruchtbarer. Die Pusteblume lieben alle Kinder. Meine Enkel kommen in unseren Garten und entdecken 5 Pusteblumen und über den ganzen Garten. Und ich denke, ah, nein, nicht, aber ich sag nichts. Weil ich bin ja auch Großvater und ich verstehe das, ich habe früher auch gepustet. Aber als Gärtner verzweifle ich manchmal an der Ausbreitungsfreude dieser Pflanze. Ich bin hin und her gerissen, weil das Löwenzahnstechen auch sehr mühsam ist. Man muss sich runterbeugen. Aber ich bewundere, das will ich jetzt heute mal sagen, ich bewundere die Strategie dieser Pflanze. Es gibt einen wunderbaren Text von Ulrich Schaffer, den hat Sigrid Fietz auch musikalisch umgesetzt. Da sagt er, der Löwenzahn überzeugt mich, die Flügel des Aufwinds zu nehmen und mit meinem Fallschirm in feindes Land zu fliegen, dort zur Erde zu fallen, Füße auf mir zu spüren, unschön zu werden, zu sterben, aber so eine Generation Flieger ins Leben zu rufen. Gehören Sie zu einer Löwenzahngemeinde? Schauen wir uns mal an, was wir von den Löwenzahngemeinden lernen können. Das erste ist, Löwenzahngemeinden wissen, dass die Kirche immer nur eine Generation vom Aussterben entfernt ist. Der Löwenzahn ist gefährdet, nicht viele überleben den Winter, die sterben ab, also investieren sie in Ausbreitung, in Samen. Sie verschenken ihre Gaben. Löwenzahngemeinden verschenken sich, ihre Gaben, ihre Lieben, sie verschenken ihre Aufmerksamkeit an Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen oder die ihn schon lange aus den Augen verloren haben. Löwenzahngemeinden existieren, um den großen Auftrag Jesu umzusetzen. Das ist ihre Mission. Das nächste ist, sie nehmen den Platz an, an den Gott sie gestellt hat. Das wissen Sie auch, Löwenzahn wächst an allen möglichen Stellen, wo man ihn erwartet und wo nicht. Er kann nicht nur in Wiesen wachsen, sondern auch in Mauerspalten, sogar in der Fuge im Asphalt, sogar im Rinnstein. Löwenzahngemeinden träumen nicht von besseren Umständen, sondern sie nehmen ihr Hier und Jetzt als Gottes Platzanweisung an. Sie gehen sozusagen in ihre Lebenswelt ein, sie inkulturieren, ist das Fachwort dafür, gehen in die Kultur rein, in der sie sind. Das Dritte ist, sie sind bereit, sich dabei zu verändern, um Frucht zu bringen. Damit diese schönen kleinen Flieger entstehen, muss die wunderbare sattgelbe Blüte irgendwann vergehen. Die muss sich wieder zusammenfalten, die hat dann so eine unscheinbare Form und dann denkt man, da wird gar nichts draus und irgendwann kommt diese ganz kurzlebige Pusteblume und wenn die vorbei ist, dann haben sie nur noch so einen öden Stiel mit so einem Kopf. Zuletzt eben das. Löwenzahngemeinden sind bereit, vergehende Formen zu lassen, weil sie von Gott etwas Neues, etwas Schöneres erwarten. Das nenne ich ihre Transformation. Und das Letzte, sie vertrauen dem Wind des Geistes Gottes, der sie weiterträgt. Die Samen des Löwenzahns bestimmen den Landeort nicht selber. Das tut der Wind. Löwenzahngemeinden vertrauen dem Aufwind des Geistes, um neues Leben zu ermöglichen. Sie wissen nicht, wo das Evangelium Aufnahme findet. Deshalb verteilen sie es so verschwenderisch wie möglich. Und wo sie offene Türen finden, Landeplätze, da helfen sie, dass Glauben entsteht, wächst und erwachsen wird. Das ist ihre Mobilität. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall den Mut und die Gelassenheit, eine Löwenzahngemeinde zu sein. Jetzt weiß ich, dass viele Gemeinden bei Ihnen auch in Kooperationsprozessen stecken, in Umstrukturierungsprozessen. Und wir haben Ihnen einen Link hier aufgeschrieben. Da finden Sie ein Video, wo Michael Herbst und ich zusammen in 7 Schritten versuchen, eine kleine Hilfe zu machen für Gemeindeleitungen. Da brauchen Sie keinen Referenten einladen. Da können Sie einfach sagen, wir laden den runter und nehmen vielleicht auch nur einen Ausschnitt raus. Der ganze Video ist 48 Minuten lang. Und man kann ja sehr gut auch portionieren, fotografieren sich das und benutzen es. Das steht dann auf der Homepage von MIDI in Deutschland, für die, die jetzt kein Apparat bei haben. Bitte? Das vorherige nochmal. Hanna, bitte nochmal zurück. Da ist es. Sie wollten den Löwenzahn abschreiben, ne? Sie haben auch Löwenzahn im Garten, ne? Im Zweifelsfalle ja. Oder hier um die Kirche rum, der Nächste. Also bauen Sie Löwenzahngemeinden und dann können wir vielleicht den Videolink wieder hinmachen. Vielen Dank für dieses Zuhören.
Wer noch eine Frage hat, kann sie noch ein paar Minuten lang in den Chat hineinschreiben. Das Thema mit den Ameisenmühlen, das geht mir sehr nach. Ich finde, das ist etwas, was tatsächlich ganz viele mir erzählen aus verschiedensten Gemeinden, dieses Gefühl, wir drehen uns im Grunde im Kreis und beschäftigen uns selber. Wir würden ja zwar gerne nach außen sein, wirksam sein, aber letztlich tun alles, was wir tun, behält uns so beschäftigt, dass wir zu dem anderen nicht mehr kommen. So, wo ist da jetzt konkret der erste Schritt des Raustretens oder Rauskommens aus dieser Selbstbeschäftigung?
Ein Schritt wäre, dass man sich überhaupt klar macht, man ist in so einer Mühle drin und das ist nicht gut. Allein schon diese Erkenntnis wäre hilfreich. Das zweite wäre, dass man sich Verbündete sucht innerhalb der Gemeinde und sagt, empfindest du das auch so? Lass uns zusammen nachdenken, überlegen, gibt es irgendwo so einen Stopppunkt, ja, wo man sich überhaupt mal neu orientieren kann. Ich nenne ein Beispiel. Wenn man bei der Gemeindeleitung eine Tagungsordnung abarbeitet und nicht vorher überlegt, was ist wichtig und was ist zweitrangig, dann ist meine Erfahrung, die Tagesordnung füllt sich irgendwie von selber. Und dann fängt man um 7 Uhr an und ist um 11 noch nicht fertig. Das ist nur in Deutschland so. Und wenn es bei Ihnen so ist, sein sollte, dann ist die erste Stunde dieser Gemeindeleitung eine unglaublich kostbare Zeit. Dann machen Sie was anderes. Tauschen Sie aus, wie geht es uns gerade mit unserer Gemeinde? Was hören wir? Was für Gefühle haben wir? Emotionskugeln. Ja? Und dann vielleicht beim nächsten Mal überlegen Sie, wie gehen wir damit um. Und Sie werden merken, diese eine Stunde vorne, die Ihnen scheinbar fehlt, fehlt Ihnen nicht, weil die anderen Sachen gehen schneller. Das ist meine Erfahrung mit meiner Gemeindeleitung. Also sind so zwei Beispiele.
Und du hast gesagt, Irritation begrüßen. Kannst du dafür ein Beispiel nennen, ein konkretes?
Ich habe eine tolle Idee im Team. Und ein Kollege sagt, ich sehe aber die Gefahr dabei, das. Wie reagiere ich jetzt? Sage ich im Stillen, du Blödmann, meine schöne Idee willst du direkt kaputt machen? Oder sage ich, danke, Kritik ist kostenlose Beratung.
Und an der Verheißung orientieren, da bin ich noch hängen geblieben. Wie macht man das in der Gemeinde konkret, abseits von Predigten im Gottesdienst hören und einer Andacht vor irgendeinem Treffen?
Nicht delegieren an andere, sondern miteinander reden. Welche Verheißung ist mir wichtig? Ein Kollege in Köln hatte ein Presbyterium, wo er sagt, die waren 300 Jahre lang hat der Pfarrer oder die Pfarrerin die Andacht gemacht und er wollte das ändern. Und die Leute sagten, nee, haben wir nicht gelernt, können wir nicht, wollen wir nicht. Und hatte sich was Tolles überlegt, hat gesagt, wir machen ein Jahr lang jeder und jede stellt ihre Lieblingsbibelstelle vor. Das konnten die Leute plötzlich. Das war der Trauspruch oder eine Geschichte, die sie wussten gar nicht, wo die steht, aber sie konnten die erzählen oder so. Und die Mitglieder des Presbyteriums haben darüber gelernt, dass sie geistlich mündig sein dürfen und dass es nicht die Pfarrperson sein muss, sondern dass das ein Konzert ist. Eine Möglichkeit. Die zweite wäre, nehme ich nochmal die Zeit, viele von Ihnen sind ja in Gemeindeleitung oder waren drin, ne? Lesen Sie miteinander die Bibel, tauschen sich aus, es gibt wunderschöne Methoden am Bibelteilen zum Beispiel aus der katholischen Kirche, ist bis heute etwas, was mich total fasziniert, weil man keine Vorbildung braucht, keine Ausbildung, nichts. Man kann einfach einen Bibeltext miteinander auf sich wirken lassen und dann am Schluss nicht die Frage vergessen, der vorletzte Schritt des Bibelteilens wird oft übersprungen, was folgt daraus? Was machen wir jetzt? Gibt es irgendetwas, wo wir sagen, das schreibt uns Gott jetzt für heute und hier ins Stammbuch?
Schauen wir nochmal, ob es noch eine Frage auf Slido gibt. Es gibt keine. Aber vielleicht kommen ja noch Fragen dazu, weil vielleicht hat sich jemand nicht getraut, sie zu stellen oder ist das Slidos nicht so mächtig, mag ja sein, oder man braucht ein bisschen mehr Raum und Zeit oder vielleicht tauchen ja noch Fragen auf im Laufe des Tages und das ist gut, weil dafür werden wir nämlich Platz haben in der Gesprächsgruppe, die es heute noch gibt mit dem... Eine Frage ist gekommen. Ich sehe sie nicht, wenn du sie siehst, dann stellst du sie bitte. Wie erreichen wir Freude an Veränderung?
Wie schafft man Freude? Wenn ich das Rezept kennen würde, dass man Freude anmoderieren und planen kann, dann wäre ich glücklicher, aber Gott sei Dank gibt es das nicht. Aber überlegen Sie selber mal, wo entsteht bei Ihnen Freude? Was sind für Situationen? Und vor allen Dingen jetzt, wie kann ich einem anderen eine Freude machen? Ist die Veränderung etwas, was Angst macht, dann könnte es zum Beispiel sein, dass ich sage, du musst nicht der Erste sein, der es anfängt. Und du darfst Angst haben und dich zurückhalten und den Veränderungsschritt anderen überlassen. Bitte tu mir nur den Gefallen, verhindere es nicht sofort mit einem Veto. Lass uns mal was ausprobieren. Freude entsteht, wir kommen im dritten Teil nochmal dazu, wo uns Christus neu begegnet. Das ist für Leute sehr ungewohnt, weil normalerweise assoziieren sie mit Freude ein Geschenk oder Schokolade oder was weiß ich. Aber es kann auch was anderes sein. Es könnte sein, dass es ein geistlicher Prozess ist, wo jemand sagt, ich habe nicht darüber nachgedacht, dass er mit uns auf dem Weg unterwegs war, wir haben es nicht gemerkt. Und in dem Moment, wo wir merken, er war es, entschwindet er. Ja? Emmaus, Lukas 24. Also, vielleicht haben Sie untereinander auch noch Möglichkeiten, erinnern sich in Ihrer Gemeinde an Punkte, wo Freude entstanden ist. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Gemeinde gibt, die in den letzten 100 Jahren nie eine Freudeerfahrung hatte. und dann überlegen, was war das Besondere. Okay?
Vielen Dank.